Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Elisabeth Nier, Geschäftsführerin der gemeinnützigen Hertie-Stiftung, vorher viele Jahre Journalistin bei der Zeit, bei dem Spiegel und zuletzt der Wirtschaftswoche. Frau Nier, schönen guten Tag.
Hallo Herr Frenzel, freue mich sehr.
Ich musste mit etwas Schmunzeln sehen, dass Ihr jüngstes Werk als quasi jugendgefährdet eingestuft wurde von Spotify, das Hörbuch zu Ihrem Buch Demokratieverstärker, das Sie mit herausgegeben haben. Und das, habe ich das richtig verstanden, allein weil das Wort Fuck in einer Überschrift zu finden war?
Ja, wobei wir natürlich nicht über das im engeren Sinne das Wort Fuck benutzt haben, sondern im Zusammenhang mit einer Fuck-Up-Night, was ja irgendwie so in der Start-up-Szene ein viel gebrauchter Begriff ist, in denen so das eigene Scheitern zelebriert und reflektiert wird. Deswegen hatten wir da gar kein großes Problembewusstsein, aber Spotify hat es.
Da sieht man die Grenzen der Algorithmen. Ne? Ich kann versprechen,
dass mir das nochmal passieren würde, dass ich als jugendgefährdet sozusagen unter Verdacht stehe. Das hätte ich jetzt irgendwie auch nicht gedacht. Und dann nicht mit so einem staatstragenden Buch, was wir da gemacht haben.
Wir werden ja an der einen oder anderen Stelle sicherlich auch noch auf dieses Buch und seine staatstragenden oder auch vor allem auch interessanten Inhalte kommen. Aber interessant sind schon die Grenzen der Algorithmen da. Ich kann versprechen, an dieser Stelle eine Stunde mit zwei echten Menschen, die sich austauschen über die Themen des Tages. Zuallererst auf unserer Agenda steht der politische Aschermittwoch. Ja, den gibt es in der Tat noch, auch in Corona-Zeiten und natürlich digital. Schön, dass Sie dabei sind. Eine Stunde Radio, 30 Minuten Podcast, unter anderem auch auf Spotify zu finden, auch für unter 18-Jährige. Ich glaube, wir sagen einfach nicht häufig genug Fuck in dieser Sendung. Schönen guten Tag. Heute ist Mittwoch, heute ist Aschermittwoch und damit ist heute auch politischer Aschermittwoch. Wir wissen, was das normalerweise heißt. Deftige Reden von Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitikern vor vollen, gerne dann auch schon am Vormittag leicht alkoholisierten Bierzelten. Der zweite Teil dieser Versuchsanordnung fällt heute naturgemäß aus. Politischer Aschermittwoch in Corona-Zeiten ohne Bier, ohne Publikum. Erster Gedanke, erste Frage an meinen heutigen Gast, Elisabeth Nier, Geschäftsführerin der Hertie-Stiftung. Man hätte sie auch einfach lassen können.
Naja, wir haben Wahljahr und es waren schon immer Mischungen aus ernsten und unernsten Anteilen in diesen Reden. Und ich glaube, so eine Bühne, das sind ja auch gigantische Zielgruppen, die da erreicht werden. Das ist ja eigentlich immer ein richtig großes Spektakel gewesen. Und nicht nur Geschunkel, sondern wirklich auch politische Rede. Darauf verzichtet keiner gern. Also diesen Vorteil überlässt man dann auch nicht der politischen Konkurrenz. Die wollen ja dieses Jahr alle noch was.
Ja, ja, in der Tat. Keiner verzichtet. Alle machen es. SPD mit Scholz, FDP mit Lindner, Grüne mit Annalena Baerbock, die Linken natürlich auch, die AfD auch. Und allen voran, sage ich an dieser Stelle, denn es spielt ja in Bayern die CSU mit Markus Söder, dem Ministerpräsidenten. Um 11 Uhr ging es los, aber nicht nur mit ihm, sondern auch mit dem neuen CDU-Chef, mit Armin Laschet. Katharina Hamburger hat in unserem Hauptstadtstudio zugeschaut. Auch an Sie erstmal die Frage, wie viel Stimmung konnte denn da aufkommen?
Ja, ich finde es ganz interessant, dass tatsächlich man so ein Gefühl von Stimmung hatte. Also das ist wie bei allen Parteien natürlich bei der CSU so ein Fernsehstudio und da gibt es eine große Leinwand und auf dieser Leinwand sind ganz viele kleine Bildchen, wo man CSU-Mitglieder sieht, die ausgestattet worden sind von der Partei mit so Ratschen, also die so ganz laute Geräusche von sich geben, kennt man vielleicht aus dem Fußballstadion, und Schals und Klatschen und die wurden dann auch einzeln vorgestellt und man hört das auch ab und an bei der Rede von Armin Laschet zum Beispiel hat man das gehört, auch davor, dahinter. Also das ist zumindest mehr Stimmung, als man das von den Parteitagen, die ja auch digital waren im letzten Jahr, kennt.
Okay. Und wenn wir jetzt mal das Inhaltliche anschauen, das war ja eine interessante Anordnung, dass eben nicht nur der CSU-Chef und Ministerpräsident da spricht, sondern dass er sich Armin Laschet dazu geholt hat. Da haben ja vorher schon viele gesagt, was wird das denn schon ein Vorab-Duell? War es das?
Das fand ich tatsächlich nicht. Also Armin Laschet war eben der Erste, der geredet hat, zugeschaltet aus Nordrhein-Westfalen. Und der hat wirklich, muss man sagen, die CSU gepampert. Also und hat sich in so ein Setting gestellt von Bierkrügen und Brezen und CSU-Schal, was er wohl vorab bekommen hat von der CSU. Also ein sehr weiß-blaues Setting. Und er musste es natürlich auch tun, die CSU irgendwie sich der CSU annähern, wenn er Kanzlerkandidat werden will. Er hat dann erzählt von seinem ersten tollen Erlebnis, Bundestagswahlkampf mit Franz Josef Strauß und was das für eine Stimmung war. Und er war bei den Fans von Strauß und das war ganz toll. Und der politische Aschermittwoch ist auch für ihn was ganz Tolles. Und der kam gar nicht mehr raus aus dem Schwärmen. Und das können wir uns vielleicht auch nochmal anhören, was er genau gesagt hat.
Dass ich nun heute als neu gewählter CDU-Vorsitzender diesen Olymp des politischen Lebens betreten darf, das ist natürlich für mich eine ganz besondere Freude. Es gibt von Friedrich Schiller die Ode an die Freude, die der Bonner Ludwig van Beethoven so wunderbar vertont hat. Und so ähnlich fühle ich mich heute Morgen. Wir betreten feuertrunken dein Heiligtum. Und das ist heute der politische Aschermittwoch in Passau.
Okay.
Also da haben wir es gehört, wirklich sehr, sehr großes Lob. Er hat dann auch die Gemeinsamkeit von CDU und CSU immer wieder betont. Und es ist natürlich auch ein Zeichen von der CSU, ihn einzuladen, muss man sagen. Weil die letzten Aschermittwoche war ja die CDU da nicht vertreten. Es gab auch viel Applaus, muss man sagen, für ihn. Also okay. Das, was man gehört hat aus den heimischen Bildschirmen.
Und Elisabeth Nier wurde zum Lachen gebracht. Ich weiß nicht, ob das damit bezweckt war, mit dieser Aussage. Aber
also irgendwie mit Beethoven ins Bierzelt, ich weiß. Weiß es nicht, aber es ist jedenfalls ganz lustig. Und auf mich hat das so ein bisschen gewirkt wie so diese amerikanischen Sitcoms, wo vom Hintergrund im Hintergrund immer so das Klatschen eingeblendet wird. Also es ist alles möglich, glaube ich. Wir lernen alle dazu im Moment.
Ich hatte das Gefühl, es ist auch so ein bisschen Anlehnung an Strauß, so diese Intellektualität in der Rede zu versuchen reinzubringen. Er hat dann auch noch von einem Bierkrug vorgelesen, den er gefunden hat, ein lateinisches Zitat. Das erinnert ja alles sehr auch an Franz Josef Strauß.
Ich wollte nur gerade kurz sagen, wir haben ja eine sehr schlechte Tonqualität gehört. Da zeigt sich auch, Digitalisierung kann auch für einen CDU-Bundeschef schwierig sein. Das war also sozusagen im Original schon etwas schwierig. Frau Nier, Sie hatten also auch Chance, ein bisschen reinzuschauen in das, was ja für uns alle digital übertragen war. Bei dieser Frage, Lasche Söder. Wäre ja interessant, dass es auch unterschiedliche Akzente sind, die da hörbar sind. Hatten Sie denn den Eindruck, dass Sie da welche hören konnten?
Also nur von dem, was ich jetzt so mitbekommen habe, man merkt Laschet eben wirklich sehr dieses Bemühte an. Also für Söder ist das ein Heimspiel und er fühlt sich total wohl auf diesem Terrain, während, das ist ja klar, bevor er loslegt, während man Laschet die Anspannung schon so angemerkt hat, finde ich. Und ja, das kann ich schwer einschätzen. Das kann Katharina Hamburger bestimmt sagen, inwieweit das beim Publikum auch gut ankommt, weil man das will, dass der CDU-Vorsitzende das sehr ernst nimmt und das als wirklich heilige Hallen versteht oder inwieweit das auch als Zeichen von Schwäche ausgelegt wird. Das passiert ja in der Politik dann auch immer sehr schnell.
Ja, ich spiele den Ball gleich mal direkt rüber, Katharina Hamburger.
Ja. Ich hatte schon das Gefühl, dass das ankommt. Es gab tatsächlich eine kleine Stelle, wo es auch Zwischenapplaus gab und diese Veranstaltung lebt eben von dieser ganzen Folklore und diesem Hochleben lassen von Bayern und von der CSU. Es gab auch die Passauer Stadtkapelle, die da eingespielt hat aus ihren heimischen Wohnzimmern, den Defiliermarsch für Markus Söder dann. Aber ich glaube, das kommt einfach an und das hat Armin Laschet in dem Moment begriffen. Also der Applaus, finde ich, danach war auch entsprechend für das, was er sein kann bei einem digitalen Parteitag.
Schauen wir noch mal kurz auf Markus Söder. Welche Akzente hat der denn gesetzt?
Markus Söder hat vor allem ein Hauptthema bislang gehabt. Das war Corona. Also er hat auch bisher eine Rede gehalten, die nicht von extremen Zuspitzungen und der Gegnerbeschimpfung lebt. Also das, was wir eigentlich von politischen Aschermittwochsveranstaltungen kennen, dass man wirklich auf den politischen Gegner draufhaut mit einer manchmal Brachialität, wie sie beim Bundestagswahlkampf vielleicht dann nicht mehr vorkommt. Er sitzt auch in einem sehr heimeligen Setting. Also es ist ein Tisch wie in einem Wohnzimmer, in einer bayerischen Bierstube. Man kommt sich manchmal so ein bisschen vor wie in so einem, früher gab es Übertragungen des Bayerischen Volkstheaters, so ein bisschen ist das. Da steht ein Kachelofen, da steht ein schöner Holztisch, da steht eine weiß-blaue Tischdecke, steht ein Bierkrug auf dem Tisch, es ist eine Brotzeitplatte angerichtet. Und dahinter sitzt eben Markus Söder und hält seine Rede und hat eben auch schon von vornherein angekündigt, dass es keine Rede sein kann in diesen Zeiten, die von diesen Zuspitzungen lebt. Hören wir uns das auch mal an.
Viele verstehen diesen Aschermittwoch nicht. Manche glauben, es ist so eine Art Fortsetzung des Faschings mit anderen Mitteln. Bayerische Folklore. Irgendeine Gaudi oder manch einer verwechselt es, was ich immer so höre, auch mit einer Art politischen Wirtshausschlägerei. Nichts von dem. Es ist eine ernsthafte politische Veranstaltung. Klar, mit deutlicher Sprache und eindeutigem Zungenschlag, aber es ist eine ernste Veranstaltung in ernsten Zeiten.
Ja, also ernste Zeiten, entsprechend war die Rede bislang eben, der versucht auch ein bisschen so den Staatsmann zu geben, auch zu zeigen, dass er verantwortungsvoll in dieser Krise handelt, in dieser Corona-Krise handelt. Er ist alle Bereiche durchgegangen, von der Wirtschaft über die Bildung, Schulen, also hat alle auch angesprochen, auch die Frage, dass Leute eben ein bisschen vielleicht genervt sind jetzt von der Corona-Krise, das direkt adressiert. Es gab so ein paar Sachen, wo man gemerkt hat, da sind Spitzen drin. Einmal, als es um die Wirtschaftshilfen zum Beispiel ging, die ja sehr schleppend anlaufen. Und da hat er sich nicht an die anderen Parteien gewendet, sondern ich meine, dass das eine indirekte Ansprache an Peter Altmaier war. Er hat gesagt, wenn das jetzt so weitergeht, also wenn das weiter so schleppend läuft, dann kann das die CSU nicht weiter akzeptieren. Und das ist natürlich schon eine indirekte Drohung, auch an den Wirtschaftsminister.
Der politische Aschermittwoch der CSU. Wir haben darüber gesprochen mit Katharina Hamberger, Korrespondentin im Hauptstadtstudio. Vielen Dank dorthin. Und danke an Elisabeth Nija, Geschäftsführerin der Hertie-Stiftung. Wir sprechen gleich noch weiter darüber, wie sich Politik im Digitalen neu aufstellt. Was verloren geht, was gewonnen wird. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Elisabeth Nija ist mein Gast bei der gemeinnützigen Hertie-Stiftung, zuständig für Projekte, die die Demokratie stärken sollen. Sie haben vor einer Woche ein Buch mit herausgegeben, Demokratieverstärker, 12 Monate, 21 Ideen. Die kommen von verschiedenen Autorinnen und Autoren aus der Welt der Wissenschaft, auch der Politik. Frau Nija, der politische Aschermittwoch ist ein Beispiel, es gibt viele andere. Politik findet derzeit weitgehend ohne echte Begegnungen statt, sondern vor allem digital. Es gibt in dem erwähnten Buch ein Kapitel von der CSU-Frau Dorothee Bär mit der grünen Politikerin Franziska Brandner gemeinsam geschrieben. Da klingt das vor allem nach Chance.
Ja, also in dem Gespräch von den beiden Frauen ging es um Eltern in der Politik. Und das leuchtet natürlich sofort ein, dass es für Menschen mit Kindern ein Riesenvorteil ist, wenn sie an Ratssitzungen oder Parteitagen oder Ähnliches auch digital teilnehmen können und wenn da mehr Angebote gemacht werden. Und insofern halte ich das wirklich für ein wichtiges Thema, also nicht nur unter dem Stichwort Digitalisierung, wie fit ist Deutschland und wie sind die Parteien aufgestellt, sondern auch unter dem Gesichtspunkt, wer vertritt uns eigentlich alle in der Politik? Welche Leute haben die Zeit und die Energie, um Politik zu machen? Und klar, in der Phase, Lebensphase mit kleinen Kindern ist das für Männer wie Frauen schwierig. Und Politik wird immer auch teilweise am Abend und am Wochenende stattfinden müssen, weil das die Zeit ist, wo eben alle Freizeit haben oder mehr die meisten Menschen Freizeit haben. Aber man kann natürlich für Eltern wirklich viel erleichtern, wenn man viele Formate digital macht. Und da hat Doro Bär eben gesagt, also es gab so viele Vorurteile, die jetzt entkräftet worden sind. It can be done.
Ja, auf jeden Fall ein interessanter Aspekt, wenn wir das nochmal weiten. Wir haben heute Morgen mit der Politikwissenschaftlerin Claudia Ritzi gesprochen, die mit Blick auf heute, auf diesen politischen Aschermittwoch, durchaus was vermisst.
Es ist natürlich ein Gefühl des Verlustes. Also viele von uns empfinden das bestimmt in diesem Fall heute, ganz viele Politikerinnen und Politiker in besonderer Weise. Aber nichts machen ist natürlich auch keine Möglichkeit. Sie haben gerade schon die Wahlkämpfe, die laufen, angesprochen. Es ist auch das Jahr der Bundestagswahl. Und da ist natürlich wichtiger denn je, dass man jede Gelegenheit nutzt, um zu versuchen, Bürgerinnen und Bürger zu erreichen. Sehr gut präsentiert sich hier aktuell Malu Dreyer. Das ist eine ganz stark personalisierte Kampagne, die die SPD hier fährt, die nur auf die Ministerpräsidentin zugeschnitten ist, verbunden mit diesem Slogan "Wir mit ihr". Die ist schon fast inhaltsleer manchmal in den Erscheinungsformen im Internet, aber die ist von der Bildsprache her sehr gelungen. Malu Dreyer ist eine unglaublich gute Kontakterin, die auch wirklich es beherrscht, mit diesen neuen Medien umzugehen.
Also das war die Einschätzung heute Morgen im DLF Kultur von Claudia Ritzi, der Politikwissenschaftlerin. Und ich finde gerade diesen letzten Aspekt da interessant. Also die Inszenierungsmöglichkeiten im Digitalen sind natürlich endlos und schaffen damit Chancen, keine Frage. Aber sie können natürlich auch genutzt werden für perfekte Scheinwelten. Ich habe da vor allem auch den letzten CDU-Parteitag, diesen ersten großen digitalen Parteitag vor Augen. Da gab es eine perfekte Inszenierung. Die Bildregie lag bei der Partei, war entsprechend auch vorteilhaft. Und Frau Nier, wir beide kennen Parteitage ja auch aus Vor-Corona-Zeiten. Da konnte die Inszenierung auf der Bühne noch so perfekt sein. Man musste sich als Journalisten nur in die Reihen der Delegierten bewegen und schon ist man der wahren CDU begegnet.
Absolut. Also das ist total wichtig, der persönliche Kontakt und Präsenz sein in Wahlveranstaltungen auch oder auch im Bundestag und so die Atmosphäre mitbekommen. Das ist einfach was komplett anderes. Trotzdem ist es natürlich interessant zu sehen, wie die Parteien versuchen, das Beste draus zu machen. Aber es gibt eben auch Leute, die können Instagram, die können so kleine Formate, die können aber eben nicht so ein Aschermittwoch-Bierzelt gut in Wallung bringen. Ich finde interessant, dass man jetzt auch gerade so beim Lernen zusehen kann. Also bei dem von Ihnen erwähnten Event da beim Parteitag hat ja Laschet auch unter anderem damit gepunktet, dass er so eine Münze vorgezeigt hat. Und das ist etwas, was so Social-Media-Experten immer sagen. Also man soll einen Gegenstand haben, das bleibt dann besser in Erinnerung, das wird dann mehr geteilt. Und ich finde, das geht halt auch oft schief. Also man sieht sehr häufig inzwischen so im Bundestag irgendwie jemand, der hält dann Zollstock hoch oder Saskia Esken bei ihrer berühmten Parteitagsrede, als sie dann gewählt wurde, hat so eine Stofftasche hochgehalten, so einen Beutel und so. Das mag sein, dass das auf Social Media irgendwie dann besser funktioniert. Ich persönlich finde das immer so ein bisschen peinlich, wenn dann gestandene Abgeordnete dann mit so komischen Requisiten da rumfuchteln. Für mich ist das also nicht das Richtige.
Ja, ich meine, es ist in der Tat gnadenlos natürlich auch Social Media, wie es dann solche Inszenierungen auseinandernehmen kann. Aber weil Sie Laschet angesprochen haben, in der Tat, bei diesem CDU-Parteitag konnte man sehen, er war derjenige, der wahrscheinlich wirklich am besten von den drei Kandidaten damit umgehen konnte mit der digitalen Situation, während Friedrich Merz immer noch so in die Kamera guckte, als sei da irgendwo ein Saal mit Menschen und immer nach rechts und nach links. Vielleicht sind wir auch mal wieder so an einem Punkt. Ich meine, es ist ja vielfach beschrieben, John F. Kennedy damals in dem Duell mit Richard Nixon, das eben erstmals so breit im Fernsehen gezeigt wurde und wo man gemerkt hat, derjenige, der die Medien beherrscht, war dann auch derjenige, der die Öffentlichkeit verzaubern konnte. Vielleicht sind wir da auch wieder gerade an so einer Bruchstelle.
Die Wahl der SPD-Parteivorsitzenden war für mich wirklich so ein Punkt. Die haben ja massive Unterstützung von den Jusos bekommen. Und wären die Jusos nicht so fit auf Social Media gewesen als einfach jüngere, digital affinere Generationen, wäre diese Entscheidung am Ende vielleicht auch anders ausgegangen. Also das ist ganz klar ein Machtfaktor heutzutage. Mich hat nur gewundert, dass Merz da so schlecht war auf dem Parteitag. Das habe ich ähnlich empfunden wie Sie, weil der ja bei diesem ganzen Thema Twitter, Instagram und so eigentlich sehr aufgeholt hat und da schwer unterwegs ist. Aber bei der Rede hat er Social Media nicht optimal beherzigt. Das fand ich auch.
Elisabeth Nier, Politik in digitalen Zeiten. Danke bis hierhin. Wir schauen weiter auf diesen Tag mit der langjährigen Journalistin Elisabeth Nier und stellen weiter die ganz großen Fragen, auch und gerade an diesem Aschermittwoch, an diesem politischen Aschermittwoch, und haben zur Beantwortung Verstärkung mein Kollege Wladimir Balzer, der sich heute mit seinen Recherchen einem, das war unsere Vermutung, einem zunehmend vermienten Gelände annähert, Politik und Humor. Wladimir, war Politik früher lustiger?
Ich glaube, es war vielleicht einfacher, ne? Also über Jahrzehnte hinweg, dass man da einfach auch parteipolitisch ordentlich in die Kiste griff. Und das ist ja bis heute auch so, dass dieser politische Aschermittwoch tatsächlich vor allem eine parteipolitische Veranstaltung ist, wo man den politischen Gegner eben tatsächlich auch ordentlich ironisiert. Ich glaube, das funktioniert ganz gut. Aber wenn man sozusagen das jenseits der Parteien dann versucht, dann wird es schon schwieriger bei gesellschaftlichen Gruppen, bei bestimmten Themen. Also darüber reden wir ja vielleicht auch noch, aber ich habe bei der Recherche tatsächlich zum Aschermittwoch festgestellt, so richtig witzig waren all diese Reden der letzten Jahrzehnte jetzt auch nicht wirklich. Es war schon sehr stark mit sehr eindeutigen Stammtischbotschaften verbunden, aber ich würde mal sagen, natürlich ein Mann, der ganz besonders tatsächlich für ein Mindestmaß an Unterhaltung steht, ist natürlich Franz Josef Strauß, der damalige bayerische Ministerpräsident. 1986 zum Beispiel hat er eine schöne Metapher gefunden aus seiner Sicht für die SPD.
Die SPD ist leider eine Slalompartei mit Rückwärtscharakter geworden. meine Damen und Herren, die sollen ihr Parteiblatt nicht mehr vorwärts nennen, die sollen es rückwärts nennen.
Ja, kann man machen, glaube ich. Also
wir spielen jetzt Applaus ein an dieser Stelle.
Weiß nicht, wie Frau Nia das sieht. Ich glaube, es ist nicht ganz unwitzig. Hat zumindest...
Absolut.
Ja, kann man glaube ich machen. Ich habe auch festgestellt bei den Recherchen tatsächlich, es ist eine überwiegend männliche Veranstaltung immer gewesen auch. Erst in den letzten Jahren haben Frauen da tatsächlich überhaupt eine Rolle gespielt. Aber Angela Merkel, als sie 2019, also viele, viele Jahre später dann in Demmin, auch in Mecklenburg-Vorpommern, versucht man sich ja an einem politischen Aschermittwoch, zumindest die CDU versucht das, dann vor das Publikum gewagt hat, musste man feststellen, dass sie es eher zu einer humorfreien Zone gemacht hat.
Es ist nicht die Zeit für mit dem Kopf durch die Wand, sondern es ist die Zeit für Vernunft und Verstand.
Okay, an dieser Stelle bräuchten wir jetzt eigentlich diesen Karnevalstusch. Habe ich gerade nicht da. Okay.
Aber es gibt auch andere Beispiele.
Von Frau Merkel?
Die witziger sind.
Ja, oder von Frauen. Mhm. Ja, also oder die
ich wollte, machen, stopp, also stopp. Ich wollte damit nicht sagen, ich wollte damit auf keinen Fall sagen, um Gottes Willen, ich will nicht missverstanden
nein,
werden.
Nein.
Dass Frauen am Aschermittwoch, am politischen Aschermittwoch keinen Humor haben. Das war nicht die Botschaft.
Frau Nier?
Nee, völlig klar. Ich musste an zwei Frauen denken. Also eine, die ich jetzt nicht so witzig fand, aber die es immer gemacht hat, Karneval irgendwie, war Annegret Kramp-Karrenbauer, ne? Ihre berühmten Auftritte als Reinigungskraft und so. Und
manche sagen, das war der Anfang vom Ende bei ihr, auch in der Karriere, aber gut.
Ja, ich wollte nur sagen, sie hat das immer betrieben als Saarländerin. Jemand, wo ich das wirklich witzig fand, einen Auftritt sehr gelungen fand, fiel mir jetzt gerade ein, wo Sie es ansprechen. Katrin Göring-Eckardt hat sich mal während des Martin-Schulz-Hypes, wir erinnern uns, Schulz-Zug und so, letzte Bundestagswahl, hat Katrin Göring-Eckardt sich als Martin Schulz verkleidet. Und sah wirklich sehr, 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 sehr ähnlich aus. Und das fand ich eine wunderbare Form von Selbstironie. Erinnerte mich mal daran, dass Joschka Fischer in früheren Zeiten mal ein Pseudonym für seine Türklingel brauchte. Und Fischer wollten sie nicht. Und dann hat er sich Schröder genannt. Das ist ein
Das mag ich.
Okay. Frau Nier, Sie haben das ja lange beobachtet, journalistisch, für den Spiegel, für die Zeit, für die Wirtschaftswoche. Haben Sie denn da Veränderungen festgestellt? Das war so ein bisschen so unsere Arbeitshypothese heute auch oder Frage in der Redaktionskonferenz. Ist das denn alles irgendwie ein bisschen ernster geworden in den letzten Jahren?
Ja, finde ich eigentlich nicht. Also ich finde, dass es eine ganze Menge sehr humorvolle Politiker heutzutage gibt. Ich finde die Kanzlerin oft ziemlich witzig, auch wenn sie das manchmal eher durch Mimik macht, so in ihrem trockenen Humor. Ich finde auch zum Beispiel jemand wie Karl Lauterbach ist oft sehr witzig, auch wenn er ein anderes Image teilweise hat, aber ich finde, er hat einen sehr guten Humor. Und ich finde, dass es auch erstaunlich viele falsche Vorstellungen über den Humor von Politikern gibt. Ich habe zum Beispiel gerade überlegt, also so diese Leute, die so früher als besonders fröhlich und humorvoll galten, so wie Norbert Blüm mit seinem Sackhüpfen und so, der hat ja oft so jede Gaudi mitgemacht. Der hatte eine sehr melancholische Seite auch. Und Ursula von der Leyen kam immer sehr streng rüber. Die hat ja aber auch sich da mal in der Talkshow da in der Mülltonne quer über die Bühne und die hat immer sehr gern gespielt und Gaudi gemocht. Und jemand, dem man das nicht zutraut, der zum Beispiel einen beißend scharfen Humor haben kann und ein echter Spötter ist, wenn man ihn lässt, aber das nie öffentlich macht, ist Frank-Walter Steinmeier. Also der Bundespräsident schon in seinen früheren Funktionen hat einen sehr scharfen Humor, aber neigt ja eher zum staatstragenden Stil, wenn er öffentlich redet.
Ich habe mal gelernt, Willy Brandt soll Kabinettssitzungen gerne mit einer Witzerunde eröffnet haben. Auch einer, so ein Beispiel, wie Sie es gerade bei Norbert Blüm gesagt haben, mit einer sehr melancholischen Seite, aber offenbar auch einer solchen.
Von Brandt ist ja vor allem dieses Nowotny-Interview legendär, also früherer Sprecher der ARD, Moderator der Tagesthemen, glaube ich, oder Tagesschau hieß sie vielleicht damals noch. Brandt ist ja berühmt dafür, dass er mein Interview nur mit Ja und Nein beantwortet hat, um den Journalisten zu quälen. Und da leidet dann die Journalistenseele natürlich mit aus der Ferne.
Die Fragen wurden immer länger, die Antworten blieben kurz.
Aber ich habe festgestellt tatsächlich, weil wir jetzt reden wir nur über politischen Humor, aber es ist ja auch eine Stammtischveranstaltung. Ne? Da werden ja beim politischen Aschermittwoch wird ja noch diese Stammtischkultur, glaube ich, versucht aufrechtzuerhalten. Ich habe es auch gesagt, wir haben ja gerade auch über Männer und Frauen gesprochen. Dass, also zumindest, wenn man sich so die Geschichte anschaut, das ist schon vor allem eine männliche, auch Selbstvergewisserungsveranstaltung gewesen ist. Also ich weiß nicht, wie Sie es sehen, Frau Nier, hat sich das verändert irgendwie?
Ja, ich hätte das jetzt gar nicht als so Mann-Frau-Thema empfunden, aber es hat so dieses Schenkelklopfende, so dieses habituell, so ein bisschen Krachlederne, aber ich, Ich sehe da vor meinem inneren Auge Frauen in Dirndeln genauso wie Männer in Lederhosen vor mir. Also ich würde es jetzt nicht so den Geschlechtern zuordnen, aber es ist vielleicht eine Geschmacksfrage.
Elisabeth Nia hier im Deutschlandfunk Kultur. Wladimir Balzer, vielen Dank für diesen Input. Ich habe am Ende noch, wenn wir jetzt über Männer und Frauen reden, eine Frau, die über einen Mann redet und etwas versprochen hat.
Also keine Witze über Robert Habeck. Dann schreiben die Zeitungen immer sofort, die mögen sich nicht so gerne, weil sie nicht verstanden haben, dass man auch über sich selbst lachen kann, wenn man sich gut versteht.
Tja, Annalena Baerbock war das, die übrigens heute auch im politischen Aschermittwoch bestreitet in München. Vielen Dank an Sie beide. Tja, wenn man so über Humor redet, wie wir es gerade getan haben, Humor in der Politik. Sie können sich vorstellen, während hier die Musik läuft, man redet noch ein bisschen weiter. Und wir kamen noch auf einen Aspekt und darüber wollen wir auch gerne mit Ihnen allen gemeinsam sprechen. Nämlich diese Frage auch der Veränderung von Humor oder auch ein bisschen vielleicht, Frau Nia, der Sorge, dass Humor erstens unangemessen ist in ernsten Zeiten und zweitens auch vielleicht zu sehr verletzen könnte. Das ist ja so ein Vorwurf auch gegen die Generation Woke, also Fridays for Future und Co. und so weiter, der auch neulich mal von Ijoma Mangold in der Zeit erhoben wurde. Wie begegnen Sie dem?
Naja, also es gibt auf jeden Fall ja diese Debatte, was gesagt werden kann und wie wir bewusst und gut mit Sprache umgehen, ohne Menschen zu verletzen und dann wieder von anderen die Klage, man wird doch wohl noch mal sagen dürfen und man kann ja nichts mehr aussprechen und so. Also das kann ich mich nicht daran erinnern, dass da in den letzten 20 Jahren so intensiv darum gerungen wurde, obwohl wahrscheinlich jede junge Generation erstmal auch so ihre eigene Sprache hat und auch erwartet, dass die anderen sich da so ein bisschen anpassen. Also ich finde es zum Teil gefährlich. Also ich fand den Text, den Sie erwähnen, von dem Kollegen Mangold sehr gut und interessant. Aber wenn jetzt so drüber geklagt wird, ach, es ist ja gar kein Humor mehr möglich und diese ganze Aufpasserei und Social Media führt dazu, dass das dann immer gleich alles geteilt wird und man kann ja nichts mehr sagen, da muss man auch sagen, es ist andererseits auch ein Muster von Radikalen im Netz und Extremisten, die genauso arbeiten. Also viele antisemitische Organisationen streuen eben ja, menschenverachtenden Humor irgendwie ein und sagen dann, ja, war doch nur ein Witz. Und damit verschieben sich auch so langsam die Grenzen des Sagbaren. Also es hat durchaus auch so eine ernste Seite. Es ist so ein ganz klassisches Muster auch, mit dem den uns hier, also beleidigendes Verhalten legitimiert wird.
Die Frage ist halt, inwieweit Humor, gerade wenn es ins Politische, ins Gesellschaftliche geht, auch immer eigentlich eine Spur was Böses braucht, um wirklich witzig zu sein. Oder anders gefragt, können Witze politisch korrekt sein?
Ja, also deswegen sagen ja viele Leute auch irgendwie, in der Politik funktioniert kein Humor oder keine Ironie und muss man das nicht irgendwie auch einfach mal so stehen lassen und aushalten und so. Ja, also das ist bestimmt alles sehr viel gnadenloser geworden, aber ich finde eben, viele Politiker haben auch gelernt, damit zu arbeiten. Also setzen dann eher auf Mimik oder solche Sachen, damit da nicht irgendwie ein komisches Zitat kursiert. Und die Kanzlerin macht halt auch immer wieder vor, wie es geht und ich kann mich da gelegentlich schon ziemlich drüber amüsieren.
Sagt Elisabeth Nia bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Und ich frage Sie gleich, ob Sie gut abschalten können. Das Handy vor allem. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Wir schauen weiter auf Themen dieses Tages. Und hier geht es jetzt um eine Studie, deren Ergebnisse heute präsentiert wurden am Vormittag zum Medienkonsum der Deutschen. Leitfrage: Können wir noch abschalten? Offenbar nicht so gut.
83% der Männer in Deutschland sind mehrmals täglich oder fast immer online. Bei den Frauen sind es 69%. Als häufige Folge dieser Nutzung wurden Nacken- und Rückenschmerzen genannt, sowie Gereiztheit und Nervosität. Besonders problematisch die parallele Nutzung mehrerer Geräte, der sogenannte Second Screen. Die geteilte Aufmerksamkeit führte bei 40% der Befragten zu Erschöpfungszuständen. Rechtzeitig abzuschalten, damit hätten laut Studie vor allem junge Menschen Probleme. Immerhin gaben 87% der Befragten an, dass sie versuchen würden, möglichst wenig Zeit im Internet zu verbringen.
Soweit die Ergebnisse dieser Studie beauftragt, wurde sie von der Techniker-Krankenkasse zusammengefasst, hier von Carola Welt. Mein Gast ist weiterhin Elisabeth Nia, Geschäftsführerin der gemeinnützigen Hertie-Stiftung. Frau Nia, wie gut können Sie abschalten digital?
Ganz gut. Also ich glaube, wenn man so viel im Netz ist, wie ich berufsbedingt bin, kommt man gar nicht zurecht, wenn man das nicht auch sich bewusst macht, dass man sagt, also Digital Detox, so um Fremdwort dazu nennen, ist wichtig und wir brauchen auch bewusst handyfreie Zeiten und Zonen. Was ich nicht so gut schaffe, ist, meiner Tochter da immer ein gutes Vorbild zu sein. Ich würde natürlich auch gerne noch viel häufiger so in aktuellen Situationen diesem Reiz widerstehen, jetzt mal zu gucken, ob da irgendwie neue Nachrichten gekommen sind. Ich glaube, Kinder lernen das, weil eben auch von Jugendlichen die Rede war, am besten, wenn die Eltern sich vorbildlich selber verhalten, statt irgendwelche Regeln aufzustellen. Und da ist bei mir persönlich noch Luft nach oben.
Okay, da würde ich mich anschließen. Ich stelle bei mir fest, dass ich das nämlich immer weniger kann. Ich glaube, ich habe da auch so ein ausgeprägtes FOMO, um nochmal so ein Fremdwort reinzubringen, also Fear of Missing Out, die Angst, was zu verpassen, selbst im Digitalen, weil sie ihre Tochter ansprechen. Ich finde ja ganz interessant, ich habe die Erfahrung mit meiner jetzt gemacht, die jetzt ein Smartphone bekommen hat, mit einer Elternkontroll-App, wo wir festlegen können, welche Apps, wie lange, ab wann beginnt die Ruhezeit, 20 Uhr bis 8 Uhr morgens. Und ich habe mich, als wir das installiert haben, gefragt, brauchen wir das nicht möglicherweise für die ganze Gesellschaft?
Ja, aber das kann ja jeder selber auch nutzen. Also ich habe zum Beispiel auch eine App, die mir signalisiert, abends sozusagen, wann ich mich der Schlafenszeit nähere, der normalen, und dann auch die Bildschirmfarbe sich verändert und solche Sachen, ich daran erinnert werde, jetzt das Handy auszumachen. Also genau solche Dinge kann man eigentlich nur jedem empfehlen. Generell ist es, glaube ich, so, dass dieses ganze Thema Mediennutzung, digitale Mediennutzung im Moment sehr stark auf Jugendliche ausgerichtet ist. Unter anderem wir jetzt in der Hertie-Stiftung machen deswegen auch ein Projekt gezielt für Ältere, wo Unternehmen beteiligt sind, die ihre Arbeitnehmer im Betrieb schulen. Also insofern, wir denken da in die gleiche Richtung. Da muss einfach viel mehr Aufklärung getan werden. Aber ich finde, gerade viele Jüngere lernen da auch dazu. Also ich glaube, das ist so ein bisschen wie, als die schnelleren Autos gebaut wurden, kam halt irgendwann die Gurtpflicht. Und so haben wir inzwischen auch so die ersten Gegenmaßnahmen gegen so exzessiven digitalen Mediennutzung.
Gurtpflicht, Tempolimit beim Surfen passt vielleicht auch ganz gut.
Genau.
Also zumindest zeitlich. Ich finde ein Stichwort ganz interessant in dem Zusammenhang, dass ich mal gelernt habe, in den USA gibt es da schon einige Sozialwissenschaftler, die sich mit dem sogenannten Zombie-Urbanism beschäftigen. Also der Tatsache auch schon vor Corona, dass dann eine jüngere digitale Generation, High Potentials, also gut ausgebildete Leute, gar nicht mehr so richtig rausbegeben. Die wohnen zwar in besten zentralen Innenstadtlagen, aber sind so im Digitalen zu Hause, was Kommunikation angeht, was Medien angeht, was Filme gucken und dergleichen angeht, bis hin zum Essen bestellen, das dann nach Hause kommt, dass man sich schon fragen kann, verlernt da vielleicht eine ganze Generation irgendwann mal wieder rauszugehen?
Also ich halte das für einen künstlichen Gegensatz. Also ich glaube, dass wir in ein paar Jahren alle viel selbstverständlicher zwischen digital und analog ständig hin und her wechseln. Aber dass nicht die Leute, die irgendwie sich gern im Netz aufhalten und sehr souverän und viel und da alles Mögliche kennen, deswegen unbedingt immer die Couch-Potatoes sind. Also dass nicht jeder, der das Internet intensiv nutzt, deswegen verlernt, im Wald spazieren zu gehen, sondern ich glaube, das ist ein Übergangsstadium. Ja, der Gegensatz ist künstlich.
Das war die Radiostunde mit Elisabeth Nia von der gemeinnützigen Hertie-Stiftung. Frau Nia, Sie hatten vorhin einen Gedanken, dass Sie immer wieder nach den Sendungen noch mal lange drüber nachdenken, was man eigentlich hätte sagen sollen. Sollen wir das mal als neue Rubrik einführen?
Ja, ich glaube, das kennen ja viele Leute, das kennen Sie wahrscheinlich auch. Ich hoffe, Ihnen geht es nicht ganz so als Moderator, sonst hätten Sie damit viel zu tun. Aber also ich bin nie vorher nervös, aber quäle mich hinterher immer damit, was eigentlich noch besser gewesen wäre zu sagen. Und beim letzten Mal haben wir zum Beispiel über das Wort des Jahres oder das Politikwort des Jahres. Und ich habe dann hinterher noch ganz lange gedacht, das wäre doch entweder Knuffelkontakt oder das Wort Demut gewesen für 2020.
Schöne Idee.
Ich weiß auch schon, was mir nach dieser Sendung nachgehen wird. Da werde ich drüber nachdenken, ob Humor böse ist.
Frau Nia, wir machen das einfach so. Beim nächsten Mal, wenn Sie wieder hier zu Gast sind, worauf ich mich schon sehr freue, dann sprechen wir das einfach an. Ist notiert. Vielen Dank für heute.
Sehr gerne. Tschüss.
Tschüss.